When I'm going out to Lane and Western, now in Ohio, and I come in Massachusetts where we sat. And I'm Bastian Billendorfer, cause the Dorf is not a Warner, cause Bastian Billendorfer is the Fred. Und dann kommst du deine Pferde raus, du so, hi, Bastian Froden, and a lot of phone me.
Ja, in Nordspritz, Main Gesicht, ja. Ladies and Gentlemen, und Swag Sufa, Grüße, Servus und Grüß Gott von den zwei Buren von Gelsenkirchen und Stuttgarthausen. Ötze und ich berichten heute von der Wiesn aus dem Riesenkarussell gemeinsam mit Stefan Effenbergs Ehefrau und fantastischen anderen B- und A-Prominenten. Die Stimmung ist gut. Ich grüße die türkische Weißwurst der guten Laune. Hallo. Özcan.
Soll ich dir auf dein Gesicht spritzen?
Ja, das ist
Digga, so. Digga, was war das für ein Typ, Alter?
Ja, was denn? Wer lernt denn so, also ganz ehrlich, so lernt man seine Frau doch kennen. So habe ich auch was? Damals. Das war der Eröffnungsreif. Das ist deutsche Romantik, ja.
Digga, ich hab das gesehen. Ich musste erst lachen, weil ich mir gedacht habe, Alter. Bist du eigentlich hängen geblieben? Weil das war sogar mir. Also ich wäre sogar
dir
irritiert.
Peinlich.
Ja nee, Digga, wäre der so auf mich, also wäre auf mich zugekommen, hätte zu mir gesagt, ey, ich würde dir gerne auf dein Gesicht spritzen. Hätte ich gesagt, ja, okay,
das ist nett von Ihnen. Es ist, der Alkohol holt den Teufel aus den Menschen raus. Bestimmt ein sympathischer, junger Sparkassenfilialleiter aus Schraubing, der dann feststellen musste, dass er doch mal ein bisschen riemig wird, wenn man ihm 7 Liter Bier in die Kanorre gießt. Ich bin ja, genau wie du, glaube ich, jedes Jahr aufs Oktoberfest eingeladen aufgrund meines Jobs.
Mhm.
Und jedes Jahr gehe ich aufs Leute gerne nicht hin. Also ich will jetzt auch niemanden beleidigen, der uns zuhört und sagt, oh, ich mag das gerne mit meiner vollgepissten Lederhose für 19 Euro ein Liter Bier zu trinken und ein bisschen fragliche Texte mitzusingen. Aber für mich ist das, also ich bin ein Ruhrpott-Kind, ich kann damit gar nichts anfangen. Also gar nichts. Es ist mir komplett fremd. Und ich check den Hype nicht. Also ich habe letztens dieses Video gesehen, wo die Leute auf dieses Festivalgelände gelassen werden. Als wäre das jetzt erste Reihe Taylor Swift Konzert oder so, was ich auch affig fände, aber verstehst du, die rennen es gibt ja wirklich so eine Schlange von Leuten, die stehen dann hinter so einer Stahlabschwerung, und dann rennen die da rein, um für 780 Euro einen Wiesentisch zu kaufen. Ich verstehe es nicht. Es ist mir komplett fremd. Also was
780 Euro kostet es.
Also wurde da berichtet, dass ein Wiesentisch, wenn man den für sich haben möchte, kostet der 780 Euro. Nur der Tisch erstmal.
Aber wenn die rennen, dann kostet der ja nichts, oder?
Nee, der kostet immer. Aber du kriegst halt, wenn du nicht rennst, kriegst du gar keinen. Dann musst du da irgendwie dumm rumstehen.
Oh, okay.
Ja. Plus krass. Die Preise sind ja, also ich will mal hier nicht auf geizig machen, aber was kostet eine Maß? 19 Euro oder so?
Bruder,
ein Hähnchen
in genau
40 Euro. Du bist doch ein absoluter Trachtenträger. Ich fand damals bei Bratwurst und Baklava, dass du in der Lederhose wirklich fantastisch aussahst.
Ich hab eine Lederhose zu Hause.
Ja, aber die aus dem Swingerclub, weißt du, die vorne hat.
Ich hab tatsächlich eine Lederhose, ich hatte eine Tracht zu Hause.
Warum hast du eine Tracht zu Hause? Hast du Sorge, wenn du mal abgeschoben wirst, dass du die dann schnell anziehst und sagst, no. Ich bin ein bayerischer Junge, oder was wolltest du machen damit?
Nee, ich war doch auch mal, Alter. Du kannst doch jetzt nicht unsere deutschen Werte hier an Arsch. Du kleiner Deutsch. Ficker, Alter. Hier mit was war das? Du wirst ja mehr Moslem als ich, gell, Basti? Ist dir mal aufgefallen?
Weil mir noch mehr Vorhaut weg ist? Oder was?
Nee, weil dein Satz war schon sehr muslimisch geprägt. Der Alkohol holt den Teufel.
Ja, das ist genauso. Der Alkohol holt den Teufel.
Du merkst es nur nicht, aber guck mal, meine Einflüsse auf dich, du wirst so langsam Moslem, Bruder.
Ich werde langsam Moslem. Ich bin heute Morgen in der Chiab aufgewachsen und habe mich gewundert, warum ich kaum was sehe. Das war wirklich erstaunlich. Ja. Kann man das sagen? Oder ich glaube, da müssen wir rausschneiden. Das gibt Ärger. Nein, natürlich nicht. Absolut richtig. Nee, wie spricht man das aus? Chiab? Chiab? Ich weiß noch nicht, wie man das ausspricht. Hijab?
Dschihad, meinst du?
Nee, das ist was anderes. Da bin ich nicht drin aufgewacht. Aber vielleicht auch in 4 Jahren. Die Bratwurst und Baklava direkt, wie ich irgendwie in so einem Terrorcamp sitze.
Achso, du hast gerade, ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Du hast gerade einen Hijab-Witz gemacht.
Hijab, ja, Hijab.
Wolltest du dich wieder bei deiner Community einschleimen? Du sagst, nein, ich bin nicht so, Leute. Ich bin kein Moslem. Glaub mir. Wartet, ich mache jetzt sofort einen Hijab-Witz, okay?
Ja, und dann wächst mir, im gleichen Moment wächst mir so ein Kaiser-Wilhelm-Bart. Und ich höre dann immer Marschmusik, wenn ich das mache, ja. Es ist so. Die Wiesn ist ein Volksfest, die Leute mögen das genießen. Ich bin als Kind des Ruhrgebiets mit der Kranger Kirmes aufgewachsen. Das ist sowas wie der heroinabhängige Bruder von der Wiesn. Also alles ein bisschen billiger, alles ein bisschen abgeschissener.
Aber warst du noch nie auf der Wiesn, Bro?
Ich war noch nie auf der Wiesn. Du warst auch noch nie auf der Wiesn, oder?
Doch, ich war jetzt auf dem Oktoberfest in Stuttgart.
Ja, also auf der Wiesn warst du, aber nicht auf der Wiesn.
Ja, auf der Wiesn. Ja, Schwäbische.
Aber ist es das, also ist es genauso groß? Nee, ist es nicht. Ne? Genauso
Nein,
groß
genauso ist groß ist nicht, Digga. Mein Gott, ist halt auch ein Bierzelt. Ich war da.
Aber
halt
ist es
auch
so die Schwaben-Edition, alles kostet nur die Hälfte? So eine Geiz-Edition? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ist auch teuer wahrscheinlich. Ne?
Ich weiß es nicht, ich wurde immer eingeladen. Nein, ich war auch mal, dreimal war ich sogar. Zweimal mit der Marshallbar, als ich in der Marshallbar gearbeitet habe. Und einmal, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, da war von diesem Hotel neben uns, die hatten dort so eine Feier und haben uns eingeladen, anlässlich ihrer Eröffnung. Und ich sag's mal so, das war schon Vollgas, Alter.
Und da hast du dir dein Lederhöschen aus der Deiters Kinderabteilung angezogen und bist los?
Ich habe mir wirklich eine Lederhose gekauft, ein Hemd, also richtig in Tracht und Schuhe und alles drum und dran und bin dann dahin.
Ja, Herrschaftszeiten.
Ja, aber es war schon interessant. Also ich glaube, es war schon lustig.
Also ich verstehe, sagen wir mal so.
Du musst halt besoffen sein,
oder? Ja, aber was macht man denn genau? Also man geht dann dahin, dann lässt man sich wirklich grenzwertig zulaufen, also so, dass das wirklich Oberkante ist.
Nee,
dann
du kannst
man
ja selber.
Dann singt man Musik mit, die man sonst nie mitsingen würde, irgendwie halt so Schlager, frisst für 40 Euro ein Hähnchen, irgendwann betatscht man irgendwann eine Alte, kriegt von einem Türsteher aus dem Maul, betrügt seine Frau oder betrügt sie halt nicht und geht dann irgendwann mit vollgepisster Hose nach Hause. Was? Ich verstehe nicht den Zauber des Ganzen, weißt du?
Ja, ich finde, du hast die besten Punkte sehr gut zusammengefasst.
Ja, was ist der?
Nein.
Also jedes Bro, Jahr siehst du Berichte von der Wiesn, wo Leute irgendwie am Rande des Festivalsgeländes völlig entfesselt auf so einer in so einer Lache aus Kotze ficken, wo du einfach denkst so, Digga, das ist einfach nicht, wo ich sage, ach, einmal im Jahr genießen. So, weißt du? Ich verstehe es nicht ganz.
So langsam muss ich jetzt hier echt die Handbremse ziehen. Basti, du kannst nicht unser deutsches Kulturgut.
Ja, du hast recht. Du hast recht.
Hier so in den Dreck ziehen.
Markus Söder hat immer schon Halbharten, wenn der Oktober anbricht. Er wacht schon auf. Aber Markus Söder, der einzige Ministerpräsident, der das fast mit seinem erigierten Penis anstechen kann. Da kommt von hinten einer und haut ihn mit so einem Holzhammer auf den Arsch. Weißt du, und dann bam, bam.
Du machst dir echt Sorgen, warum du immer verklagt wirst, Bruder. Aber
ist egal. Der Hass der Community, den will ich auch nur noch schüren. Ich gucke immer in die Kommentare und beömmel mich herrlich, weil die hassen mich alle so. Weißt du? Das ist so, jede gute Show braucht einen Antagonisten. Ich bin der Darth Vader von diesem Podcast, verstehst du?
Ja, ich hab's gemerkt. Ich habe auch die Kommentare letztens gelesen. Ich muss so lachen.
Der macht immer so gute Aussagen und der versteht immer alle so gut und der weiß auch so viel über Wissenschaft und ich sage immer, ja genau, so ist das alles. Und ich habe immer Unrecht und behaupte Sachen, die gar nicht stimmen. So ist das.
Aber ich sag's dir mal ganz ehrlich, du Fickfehler. Jetzt hör mal zu, Alter. Guck mal. Du machst dich über die Wiesn lustig, okay? Und sagst, das macht doch gar keinen Sinn. Also, die besaufen sich und dann dort Party.
Jetzt kommt eine Rock am Ring Überleitung, richtig?
Du warst beim Rock am Ring, du Fickfehler.
Ja, aber
du warst in Flamingo.
Musik.
Warte mal. Du warst in Flamingo mit deinen Let's Dance-Freunden. Warst in Flamingo, hast dich total schaden besoffen volllaufen lassen und wusstest nicht mal, wie du nach Hause gekommen bist, Digga.
Einmal.
Du bist dort halb,
und ich wurde verführt. Ich wurde verführt von Rui Gislason. Rui Gislason hat mir seine schönen isländischen blauen Augen, hat er gesagt, Bro, let's go and drink something. Und dann wenige Minuten später lag ich in seinen Armen, er trug mich nach Hause. Es war, ja, es war,
und so
war
ist ein es
homoerotische
im
Szenen im weitesten Sinne.
So ist es im Bierzelt auch. Da kommt halt nicht der Rurik, sondern halt, oh,
spritzen. Aber Rurik würde bestimmt auch Leuten gerne ins Gesicht spritzen.
Ich würde das so gerne mal auf dein Gesicht spritzen.
Unterschied ist, bei Rurik Gislason würden die meisten ja sagen. Weißt? Rurik Gislason kommen würde, sagen, er will in dein Gesicht spritzen. Würden die meisten sagen, oh ja, danke schön, das ist aber nett. Wo kann ich mich denn hinknien? Er ist wirklich ein schöner Mann, das muss man
du
sagen.
Willst, ey, ich schwör's dir, du hast so einen Crush auf den, Alter.
Du ja, bist, hast ich, du einen Crush? Ich
wie
auch,
oft du über den redest. Ich schwöre, lass dich doch einfach mal so richtig herflexen von ihm, Basti. Einfach mal, damit du das endlich mal raus hast. Weißt du?
Meinst damit du, das, vielleicht mal so ein romantischer Abend mit Rurik Gislason, das wäre ganz schön. Oder ein Dreier mit René Caselli, alle drei, ich in der Mitte als kleines Butterfässchen.
Und euer Gangband heißt dann Syphilis im Riesenrad. Das ist sehr geil.
Das klingt ehrlich gesagt wie ein neuer Hit von, wie heißt er, Icke Hüftgold, Syphilis im Riesenrad.
Und wenn Blum,
Blumkohl am Pillemann, ja, wie kommt denn der da dran? Ja, das ist natürlich fantastisch.
Und wenn der René Caselli dich herflext, dann läuft im Hintergrund diese Musik.
Ich möchte, dass du hier solche sexuellen Unterstellungen überhaupt nicht machst. Es ist so, ich bin mit der Kranker Kirmes aufgewachsen. Das ist wirklich der Crackbruder vom voller Wiesen. Da laufen halt so zahnfreie Ruhrpott-Familien mit Fischboden und Rammstein-Pullovern schieben zwei verschiedene Kinderwägen mit Kindern, die so ein bisschen aussehen wie der bei den Goonies aufs Piratenschiff aufpasst vor sich her. Und dann am Ende geht man in die Boxbude. Weißt du, was die Boxbude ist?
Jetzt kommt's was. Jetzt, als ob du da schon mal. Du?
Natürlich, ich bin Champion in der Boxbude. Ich da rein. Die haben damals gesagt: Nein, Bielendorf, du kannst ja nicht. Wir haben hier ausgebildete Kämpfer, aber du zerstörst uns, die Jungs. Und dann habe ich gesagt: Doch, ich will jetzt hier. Natürlich. Ich bin jahrelang durch eine Muay Thai Kickbox-Schule gegangen. Viele nennen mich Bielendorfer die schnelle Faust, verstehst du? Und die Boxbude, ich weiß gar nicht, ob es das auf anderen Volksfesten auch gibt, aber die auf der Kranger Kirmes ist auf jeden Fall legendär. Da geht man hin, da zahlte man damals, als ich ein Kind war, ich glaube 3 Mark oder so. Da bin ich mit meinem Vater immer rein, dann haben wir uns da hingesetzt.
Wer war damals an der Macht? Hitler oder was?
Drei Mark. Es war, die NSDAP war in Führung. Es war nicht teuer. Es ist ja alles so teuer geworden. Aber damals für 7 Pfennig ein Brötchen. Jedenfalls sind wir dann da rein. Das war mein Opa hat das immer so gesagt.
Digga, du bist so ein geiziger Bastard, Lanalter. So, immer wenn ich dir über irgendwas redest, das ist alles so teuer geworden. Das ist alles so teuer. Nein,
ich habe das von meinem Opa. Mein Opa hat früher beim Frühstück schon immer das Brötchen hochgehalten, was dann so zu der Zeit 30 Pfennig oder 40 Pfennig oder sagte, damals 3 Pfennig ein Brötchen. Naja, mein Opa hat nicht gesprochen, als wenn er irgendwie eine Rede für die NSDAP, aber es hat auf jeden Fall, früher waren Brötchen noch billig. Leider war auch gleichzeitig Weltkrieg, aber die Brötchen waren billig. Jedenfalls, zurück zur Boxfood. Wow. Du kommst da rein. Das war der Nachteil.
Gott sei Dank. Brötchen beim Weltkrieg war nicht so schlimm. Die Brötchen waren super billig damals. Gell?
Super billige Brötchen. Aber
das ist super.
Die Brötchen haben gut geschmeckt, wenn man bombardiert wurde. Jedenfalls, zurück zum Thema. Es war natürlich, jetzt werden wir wieder Zuschriften kommen. Es war eine Hungerzeit. Meine Großeltern hatten keine Brötchen im Krieg. Mein Opa hat mal gesagt, sie haben den Leimeinband von den Büchern abgeleckt, um nicht hungrig zu sein. Das ist natürlich auch keine schöne Geschichte. Zurück zur Wiesn.
Ich sag's auch mal so. Also wenn man knöcheltiefe Ledermäntel trägt, dann wird man auch schnell hungrig, Basti.
Du kleiner Wichser. Du dich könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Also du wärst so, weißt du, so kleine Männer mit Profilneurose. Also dich hätten sie so als kleiner... Ich hätte mir gut vorstellen können, wie du mit so einem Hütchen durch die Gegend läufst und so Befehle gibst, wie Lord Helmchen bei Spaceballs. Klappst du immer so deinen Helm auf und sagst, die Marschroute Ost. Und so, sind es die Türke? Nö. Jedenfalls, zurück zum Thema, die Boxbude. Man konnte sich dort hinsetzen und dann hattest du immer, ich sag mal so junge Männer aus dem Bildungsniveau der Familie Ritter, also so So Leute, die schon relativ früh den kleinen Feigling durch die Butterbrust gezogen haben, die gesagt haben, ich hau den um, ich mach's dir kaputt. Und dann hat's halt immer irgendein Ruhrpott-Assi, der vollgesoffen gedacht hat, er könnte gegen einen dieser ehemaligen Profiboxer antreten. Und das waren meistens Typen, die gar nicht mal so super durch, also das waren jetzt nicht so Markus Rühl-Typen, sondern es waren halt so gut athletisch trainierte Boxer. Aber Boxen ist ja viel mehr von Technik abhängig als von Muskelkraft. Also absolut, Technik ist die Hälfte.
Du als 17-jähriger Kampfsportler, du kannst das...
ich kann das absolut beurteilen. Ja, absolut. Wie gesagt, Flying Fist Bielendorfer ist bis heute... Also die Thais gehen von mir auf die Knie. Jedenfalls zurück. Es geht zum Thema. Also du bist bei dem, wenn du in dieser Boxbude warst, hattest du halt den großen Genuss, diese Spackos, die du selber immer verprügeln wolltest, dabei zuzusehen, wie sie halt von so einem Preisboxer vermöbelt wurden, weil natürlich nie irgendeiner gegen die Profiboxer gewonnen hat, weil das halt Leute waren, die das beruflich machten. Ach, das waren noch schöne Zeiten. Wir könnten mal gemeinsam da hingehen und uns das angucken. Du kommst dann auf meinen Schoß und ich kaufe dir Popcorn.
Weißt du, was der Unterschied zwischen uns beiden ist, Basti? Du hast jetzt
80 Zentimeter.
Nein, du hast 7 Minuten gebraucht, um jetzt einfach zu zählen, dass es eine Boxbude gibt, da gehst du rein, da sind Boxer, die hauen dir auf die Fresse. Und deswegen schreibst du Bücher und ich nicht, Alter. Ja, und dann, also, da gibt's diese Boxbuden, diesen Zelten und das sind so diese Erikas, die keine Zähne haben und dann laufen die da rum und Moruk.
Ich habe dir das nie gesagt, aber ich werde hier pro Minute, pro Wort bezahlt, pro Minute. Ne? Also umso mehr ich spreche, umso mehr bekomme ich von Dr. RTL.
Ja, du hast so ein Lispel-Anschlagmesser. Das ist so ein Frequenzmesser.
Lispel-Anschlagmesser.
Ja, ein Lispelherz, ein LZ. Das ist so, das ist eine Maßeinheit. Ein LZ.
Wie geht's dir denn? Jetzt wollen wir mal wieder zurück.
Ja, endlich, Moruk. Nach 15 Minuten, 16 Minuten inzwischen, die wir aufnehmen, fragst du mich, wie es mir geht. Gut. Wie geht's dir?
Schön, schön. Du hast doch jetzt Premiere, oder nicht?
Ja, ich hab, also heute, wenn die Folge rauskommt, stehe ich gerade auf der Bühne und muss frontal scheißen.
Frontal scheißen. Finde ich eine schöne Formulierung dafür, ja. So könnte man dein nächstes Programm auch
nehmen. Ja, ich bin sehr aufgeregt und ja, versuche jetzt gerade einfach heute und morgen, also heute ist ja Montag, ich werde jetzt 48 Stunden am Stück durcharbeiten. Und ja, und dann hoffen wir mal, dass was Gutes bei rauskommt, gell?
Ja, also ich kann nur empfehlen, kauft euch jetzt schon Tickets für VIP. Ich habe ja schon ein bisschen was gehört und gesehen und es lohnt sich. Es wird sehr lustig werden.
Du bist so ein Schweinefleischland. Danke, Basti.
Ja, was denn? So wahr. Du bist einer der begnadesten Bühnenkomiker, die wir in Deutschland haben und es tut mir wirklich weh, das zu sagen, aber es stimmt.
Danke, ich kann das nur zurückgeben, Basti.
Ja, genau. So wie den Herpes. Dankeschön. Also, ganz kurz, hast du eigentlich Heidis großes Wiesenfest gesehen? Hast du da ProSieben eingeschaltet?
Du meinst das Heidi-Fest?
Das Heidi-Fest, genau. Heidi-Fest, genau. Ja,
ja, ich hab Ausschnitte gesehen bei TV Total und musste sehr lachen.
Das ist wirklich fantastisch. Wer wünscht sich nicht, mit Heidi Klum und den Kaulitz-Brüdern gemeinsam bayerische Volkstümlichkeit am Fernsehbildschirm zu erleben. Also das und dann noch mit Roberto Blanco und anderen Größen der Schlagerbranche. Jürgen Drees wurde aus dem Sarkophag nochmal hochgeholt, dass er nochmal ein Bett im Kochfeld singen kann. Also wirklich, das war eine Fernsehsendung. Da habe ich gesagt, da lohnt es sich, dass wir noch Fernsehen zu Hause haben. Weißt du, das sind die Momente, wo ich sage, Gott sei Dank habe ich noch einen Fernsehanschluss.
Ich hab gehört, also das Schlimme war an der Veranstaltung, dass die halt es wurde halt nichts moderiert. Das wurde einfach so, wie als
so wären drauf so... draufgehalten, ne?
Ja, genau. Wie als wären so ein paar Leute und das war so voll komisch. So irgendwie hat jemand gesungen, dann auf einmal wieder Kamera auf Heidi und dann hat die gesagt, hey, ein Prozess, ein Prozess.
Nee, ohne Scheiß. Also, mark my words, ich würde lieber in der ewigen Hölle kochen. Wirklich, ich würde lieber, dass ich aufwache nach meinem Tod. Ohne Scheiß, ich wache lieber auf in so einem Pott aus Menschengebeinen, nachdem ich tot bin, um mich herum der Teufel, der mich gerade kochen will, als dass ich auf dem Wiesenfest von Heidi, das wäre Höchststrafe, würde ich sagen, bitte erschießt mich jetzt. Ich würde versuchen, mich selber mit einer Maßeinheit totzuschlagen. Wirklich, das wäre einfach, das ist so der schlimmste Ort auf der ganzen Welt. Das du musst ist einfach, dir, aber ich bewundere dir, Leute, die das mit Genuss tun können. Also wirklich super.
Du musst dir auch gar keine Sorgen machen, Basti, ob du in die Hölle kommst oder eingeladen. Nicht. Nein, du wirst auf jeden Fall in die Hölle kommen.
Ja.
Halt's Maul an. Morde, guck mal, du redest immer so. Ich würde in die Hölle gehen, anstatt dass ich dort gerackt würdest. Überleg mal. Du könntest jetzt entscheiden. Heidi fest oder dein Leben lang in der Hölle?
Hölle.
So, du wirst. Wirklich, Walla.
Walla, Bruder, aber auf jeden Fall, wenn Roberto Blanco kommt, dann schrabbe ich mir selber das Hähnchen ins Gehirn. Aber wirklich.
Also, ein halbes Hähnchen, oder?
Ja, nee, ein ganzes Hähnchen. Wenn schon das ganze Brathähnchen, ersticke ich freiwillig dran. Da schiebe ich mir einen Hals, bis ich nicht mehr atmen kann. Das ist die absolute Höchststrafe mit irgendwelchen deutschen Prominenten. Ich finde auch diese seltsamen, die Medien sind ja voll. Du kannst auch Instagram und so nicht mehr aufmachen, weil jeder vollgekackte deutsche B, C, D, A-Promi alle mit ihren Fotos vom Oktoberfest. Es ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Ich verstehe einfach nicht, was mir das mitteilen soll. Also ich verstehe es nicht. Was soll, also ja, ihr seid da, ja, ihr trinkt Alkohol. So, das ist, ich verstehe, also sagen wir mal, bei Rock am Ring gehst du ja hin, um eine Band zu sehen. Du willst ja gewisse Bands vielleicht erleben, die du noch nie gesehen hast.
Ja, Konzerte, ja, das hast recht.
Konzerte.
Ja. Tolle aber, Bands.
Ja, egal, ob du die Bands magst oder nicht, ist ja das Gleiche, wie wenn du zu einem Konzert gehst von einer Band, die du magst, aber dann ist
nee,
halt,
ich sag euch, es war ja nicht ironisch gemeint.
Ach so,
ich meine,
okay.
Das ist tolle Band.
Ja, und dann spielt halt eine Band. So,
nein,
du
natürlich war es ironisch gemeint. Natürlich.
Ja, natürlich. Und dazu säufst du halt. Aber wenn, stell dir mal vor, Rock am Ring würde nur saufen sein, ohne aufgebaute Bühnen. Da wird doch keiner hingehen. Ist doch einfach seltsam so. Aber das scheint da wirklich gut funktioniert.
Oder stell dir vor, Rock am Ring ohne Alkohol.
Das
da würde auch keiner hingehen.
Das ist unvorstellbar. Obwohl, ehrlich gesagt, die Alkoholpreise bei Rock am Ring so hoch sind, dass man schon keinen Bock hat mehr zu saufen.
Du bist so eine Kartoffel. Ey, Morgklan, Alter. Und dann Morgklan, was bist du für ein Geizhalslang, Alter? Du lebst nur einmal. Wie alt bist du jetzt, Basti?
Ich? 41.
Du bist jetzt 41, okay? 41.
Yes.
Moruk, du hast doch Kohle, Lan, Alter. Jeden Tag. Das ist viel zu teuer. Du wirst nie wieder 41. Du wirst einmal 41. Wie oft wirst du jetzt noch in Urlaub gehen? Wie oft wirst du noch Chance haben, gewisse Sachen zu erleben? Und du bist die ganze Zeit am Rumgeizen, Lan, Alter. Ich würde verstehen, wärst du würde es ein normaler Job sein, würde ich dich voll verstehen. Dann würde ich jetzt sagen, Bassi, du hast absolut recht. Alles sehr teuer, aber du bist so ein richtiger Bastard, Alter.
Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass ich bei diesem Podcast nur 3% bekomme von den Einkommen, weißt du?
Also 2,8, um es genau zu sagen.
2,8 hast du rausgehandelt. Also ich bin ja im weitesten Sinne sowas wie ein leicht zurückgebliebener Stichwortgeber. Ich kriege ja nur eine Spesenrechnung und 2 Mettbrötchen in der Woche von RTL geschickt in so einem DHL-Umschlag. Und letztlich, du bist das Zugpferd. Weißt du, wenn wir dich ja nicht hätten, das würde ja niemand hören. Das wäre ja unvorstellbar. Ich meine, du wissenschaftlich begabt,
absolut,
inhaltlich, politisch absolut, auch immer Top-Aussagen. Also und einfach, die Leute lieben dich. Und ich bin letztlich nur da, damit dir ein Teppich ausgelegt wird.
Ja, ey, absolut, Digga. Deswegen habe ich auch, du weißt, aufgrund meiner Intelligenz, sage ich es jetzt mal so, hätte ich locker mehr als 32.000 Euro gewonnen.
Definitiv.
Stick der Lange, Alter. Das macht dich aber schon, das triggert dich, gell? Wenn die Leute sagen, der Özcan ist ein bisschen intelligenter als du. Es triggert dich schon.
Nein, das gefällt. Ich bin ja absolut der Meinung. Das ist nicht nur intelligenter, auch in allen Dingen besser. Das ist absolut richtig. Intelligent, wissenschaftlich, empirisch, das auch nie Ungenauigkeiten in dem, was du sagst, das ist alles.
Das sagt genau der richtige Moruk. Wenn wir mal einen Faktencheck machen würden, Moruk, du bist der Erste, der durchfällt. Hauptsache irgendeine Zahl genannt. Ja, also ich habe auch schon mal gelesen, also 1634, am Ende war es keine Ahnung, Alter, 1216. Damals sind 10.000 Menschen, es waren 4, aber hey.
Es waren 4.
Soll ich dir mal was sagen, ganz kurz?
Bitte.
Hast du mal von Göbekli Tepe gehört?
Göbekli Tepe?
Ja, Göbekli Tepe.
Nee.
Wann sind die Menschen sesshaft geworden? Vor wie viel tausend Jahren?
Du meinst jetzt grundsätzlich, okay, doch, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß, vor 8000 oder so? Ich weiß
ja, also
genau.
Man hat ja immer so vermutet, so 5000, 6000 Jahre. Jetzt haben die ja diese Ausgrabungen gemacht in Göbekli Tepe.
Göbekli Tepe.
Das ist in der Türkei. und also in der heutigen Türkei. Und diese Ausgrabungsstätte, also so gesehen ein Tempelkomplex in Anführungsstrichen, ist auf circa 11.600, also ist 11.600 Jahre alt, also 9.600 vor Christi, vermuten die das so ungefähr.
Und davon das weiß man jetzt, dass sie so gesehen schon da, dass sie da schon sesshaft geworden sind.
Nee, also die vermuten, dass sie damals noch nicht sesshaft waren, aber dass sie überhaupt solche komplexe Bauweisen erstellt haben, die Menschen. Weißt du, ist 11.600 Jahre, also da gibt's, und die haben erst 5-8% ausgegraben.
Weißt du, welche Stämme da gelebt haben, weil die Türkei gab's ja lange noch nicht.
Also. Ja, meine ich ja, in der heutigen Türkei habe ich ja gesagt, also ich weiß es nicht, Bro, also die sind noch am Anfang, also das Ganze wurde 1960, haben die das schon mal entdeckt gehabt, da war das erste Mal, dass das entdeckt wurde, aber die haben nicht den Wert erkannt, dieser archäologischen Stätte, und dann haben sie, glaube ich, in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, 96, 97 oder so, haben die dann da weitergemacht und dann erst gemerkt, was für ein Fund das ist. Und das soll ein Riesenareal sein, Digga. Ein Riesenareal.
Also, du bist faktisch, du bist Nachgeborener der ältesten Menschheitssiedler, kann man sagen, so gesehen.
Ja, also ich weiß, dass die Hethiten, bevor jetzt die Türken oder Osmanen oder Seldschuken etc. da waren, waren es ja Hethiten zur Zeit der alten Ägypter. Aber ich weiß halt nicht, was davor war, Alter. Man muss ja sagen, 11.600. Die gehen davon aus, dass sie immer noch Nomaden waren, also Völker, die so rumgezogen sind. Jäger, klar. Und aber die gehen davon aus, dass das halt so eine Art Tempelstätte war. Also es ist schon crazy, Alter. Das hat ganz kurz mal, also alle Geschichtsbücher müssen halt jetzt umgeschrieben werden, weil die sagen halt, diese Entdeckung ist wirklich heftig. Weil das sind ja kurz mal 5.000, 6.000 Jahre früher, dass solche Bauweisen überhaupt gemacht worden sind.
Das könnte die Geschichtsschreibung wirklich fundamental verändern, ne? Ja. Es ist ja bis heute so, ich war im Tempel von Karnak in Ägypten und Luxor und so, und die Klamotten sind, boah, ich will jetzt nichts falsch sagen, glaube ich 5000 Jahre alt.
Da sind Typen mit Lederjacken, Tempel von Karnak.
Genau, der Tempel von Karnak, genau, du guckst in die Schreien, Bruder, genau. Und was wollte ich sagen, Tempel von Karnak und die, das ist unfassbar. Also dadurch, dass das Klima da so ist, ne? In Dings hast du ja ein Klima von, da hat es einfach 100 Jahre lang teilweise nicht geregnet.
Mhm.
Und das führt dazu, dass halt alles erhalten ist. Selbst die Farben auf den Säulen sind erhalten. Und das ist halt mehrere tausend Jahre alt. Und du siehst das und denkst so, wie zum Fickteufel haben die das ohne Strom, ohne mechanisch, also irgendwie ohne Kräne, ohne all das gebaut, oder zumindest ohne elektrische Kräne. Wie war das möglich? Man weiß es ja auch heute, bis heute nicht bei den, also man, es gibt ja viele Theorien, wie die Pyramiden gebaut wurden. Es war halt ein unglaublicher Kraftakt von unfassbar vielen Menschen.
Ja.
Aber trotzdem. Ja, ich kann es mir nicht erklären, wie das möglich sein soll, dass man sowas wie den Tempel von Karnak errichtet hat.
Ja, muss alles, also guck mal, auf der Akropoli in Griechenland, die machen das ja schon seit Jahren, also es sind schon 20 Jahre oder so, 30 Jahre, seitdem die versuchen, das Ganze zu restaurieren. Und alle Steine dieser Säulen vor der Akropolis, ja, oben vor dem Pantheon, also Akropolis ist ja so dieses gesamte Komplex da oben, aber diese Säulen, Basti, jeder Baustein der Säule hatte eine andere konische Form. Aber die waren so perfekt aufeinander gestimmt, dass du nicht mal ein Blatt Papier in diese Rillen reingekriegt hast. So perfekt. Und die versuchen, krass, das, ne, einzuscannen, das mit der neuesten Technologie, Digga. Die scannen das alles ein mit speziellen Systemen etc. Und es entwickelt sich ja immer weiter, unsere Technologie. Und die kriegen es immer noch nicht hin, Und jetzt musst du dir halt vorstellen, vor tausenden von Jahren. Ein Kumpel von mir hat eine geile Theorie, der hat gesagt, Bro, es gab alles schon und dann werden die Menschen ausgelöscht und dann geht's wieder von neu los. Ich fand es so lustig, diese Theorie, weil natürlich ist es nicht so, weil die Bauweisen, ich meine, man hätte ja auch irgendwas anderes gefunden, aber der sagt halt, nein, Mann, vor Millionen von Jahren, die Erde ist ja ein paar Milliarden Jahre alt. Ich finde die Theorie schon lustig.
Ich kann mit Cosimo da nicht ganz zusammenstimmen, aber es gibt ja Verschwörungstheoretiker wie Erich von Däniken, die zum Beispiel glauben, dass man auf den Pyramidenhieroglyphen zum Beispiel sowas wie Glühbirnen sehen könnte. Was natürlich totaler Quatsch ist. Aber
ja, das ist ja alles Interpretation. Also die haben ja durch den Stein von Rosetta haben die das ja gecheckt, dass es gab ja damals viel Interpretationsspielraum bei den Hieroglyphen. Die wussten ja nicht, aber dann wurde ja der Stein von Rosetta, als die, da war ja griechisch, altgriechisch, die Hieroglyphen und demotisch, glaube ich, war das, diese Sprache der, wie heißt das nochmal, Alter?
Der Mesopotamien oder so.
Nein, das sind auch von den Ägyptern, aber das war sowas wie eine Behördensprache, weißt du?
Erklär mal kurz für alle, die es gar nicht wissen, was der Stein von Rosetta grundsätzlich war.
Also der Stein von Rosetta, muss man sich vorstellen, ist ein Stein, den die gefunden haben, auf den war ein Text in drei Sprachen reingemeißelt in den Stein. Einmal auf Altgriechisch, einmal der gleiche Text in Hieroglyphen und einmal in diesem Demotisch. Ich weiß nicht mehr, ob es Demotisch, keine Ahnung. Und auf jeden Fall konnten die dadurch gewisse Hieroglyphen entziffern und aufgrund dieser Tatsache haben die dann halt auch weitere Hieroglyphen entziffern können.
Aber ja, das die war halt damit eine Übersetzungshilfe so gesehen.
Genau, ne? So gesehen. Haben die den Code geknackt. Und viele andere Sachen sind ja auch, guck mal auch, dass die sagen immer, die Hieroglyphen, die Pyramiden wurden von Aliens gebaut. Also wenn man sich mal mehr damit beschäftigt, es gibt ja zum Beispiel auch zwei Knickpyramiden. Das war eine falsche Berechnung und deswegen haben die jetzt nicht diese Symmetrie, das waren eine der ersten Pyramiden, die gebaut worden sind, haben die jetzt nicht die Symmetrie, die die neueren Pyramiden haben.
Da war aber also Stimmung beim Pharao, das kann ich dir mal sagen. Das ist der Pause, der 70 Jahre so scheiße und dann ist das schief. Das ist wie bei dir im Boden, weißt du? Wie
oh mein in Gott,
deinem
Alter,
Haus,
mein
wo du hingehst und sagst, der Boden ist ungerade.
Da waren die gleichen Handwerker da, die so, nein, wir machen das perfekt, wir hatten das davor gemacht. Scheiße.
Ist denn jetzt eigentlich gut in der Pyramide von Pharao Özcan?
Von Khosa,
immer noch
nein.
Nicht?
Immer noch nicht, Alter.
Verarsch
ja, ich
mich
hab
nicht.
Nein, ich schwör's dir, Bro. Ich habe auch gesagt, hey, jetzt kommt mal, ich muss meine Show schreiben. Auch der Garten, Alter, alles noch nicht fertig, Basti. Ich sag, ich schwör's dir, Morduk, Fachfirmen. Bruder, Fachfirmen. Also, du schlägst die Hände über den Kopf und denkst dir so, wow, also hätte ich irgendwelche Leute engagiert, weißt du, die schwarz arbeiten hier, dann würde ich sagen, ja, Özcan selber schuld. Digga, es sind Fachfirmen. Das, es sind Fach und die kacken rein. Ich hab
die
keine
kacken
Ahnung.
Rein. Also
die haben
ich meine, aber du, also bei dir war der Boden ungerade, die Fußleisten passten nicht.
Genau.
Was noch? Was hat's noch?
Ja, das war ja die Firma, die den Boden gemacht hat. Also das Ding war, ich habe ja, als ich das Haus gekauft habe, war Parkettboden drin. Aber es war eine Aussparung am Kamin. Ich wollte aber keinen Kamin, weil der Kamin, der in diesem Haus war, da kam der Schornsteinfeger zur Abnahme, weil der Typ, der mir das Haus verkauft hat, hat halt gesagt, ja, der Schornsteinfeger muss nur noch einmal kommen zur Generellabnahme, aber das meiste wurde schon geklärt. Dann kommt der Schornsteinfeger, Digga, und sagt dann zu mir so, nee, ich habe noch gar nichts hier gemacht. Und ich so, wie noch gar nichts? Er so, ich habe noch gar nichts hier angeguckt. Und ich so, ja, aber mir wurde gesagt, er so, nee. Dann kommt er, sieht meinen Kamin und das war ein richtig großer Kamin. Und dann hat er gesagt, also, dieser Kamin, damit können Sie eine Industriehalle heizen. Das ist viel zu groß für ein normales Haus. Und die Tür ging nicht automatisch zu. Dann hat er gemeint, das ist ein ausländisches Produkt. Da muss noch eine Schiene ran, dass das automatisch schließt. Das ist nicht mal zugelassen in Deutschland. Und ich so, fuck you, Alter. Und dann muss ich halt den Boden auch rausmachen, weißt du? Weil ich hatte diese, dann haben wir gesagt, komm, wir machen Boden raus. Und dann hat sich festgestellt, wurde festgestellt, dass das halt uneben ist. Und dann sollte das ausgehen, dann war aber Corona, dann haben die Boden drauf. Dann kam diese Fachfirma, die den Boden gesehen hat, der den Typ verlegt hat hier und hat mich voll ausgelacht. Also, wer hat denn das gemacht? Dann haben die gesagt, wir gleichen das aus und machen einen neuen Boden. Dann komme ich, der war auch krumm. So, hey, das kann doch nicht sein, Alter. Weißt du? Und dann lange Rede, kurzer Sinn. Dann haben sie es auch nochmal versucht, haben jetzt dann wieder reingeschissen ein bisschen. Und dann haben die falschen Muster verlegt, dann wurde wieder rausgerissen. Ja, jetzt bin ich hier.
Und, ja, jetzt bin ich hier, jetzt sitze ich hier in einer Baugrube und funke von Bro, hier
seit,
aus.
Basti, seit 5 Jahren, Bruder. Seit 5 Jahren ist hier Baustelle. Seit das 5, das ist das richtig ist
ein bisschen
bitter.
Das ist krass, ey. Ich meine, es ist ein Haus, nicht der Flughafen Berlin, weißt du?
Also. Das ist, Bruder, das ist verflucht. Unter meinem Haus ist irgendwas. Glaub mir. Unter meinem Haus ist irgendwas.
Hast du denn schon mal drüber nachgedacht, auszuziehen?
Ja, aber Bruder, was soll ich den Leuten sagen, die danach hier einziehen? Ich so, guck mal, das ist hier am Arsch, das ist am Arsch, das ist am Arsch. Die so, wir geben dir 50 Euro, verpiss dich. Ich so, okay, danke.
Du musst einfach auf jemanden hoffen, der dich dort nie gesehen und gehört hat.
Ja,
weil
Bruder.
Weil du schon so viel negative Werbung dafür gemacht hast.
Das ja, ich liebe ja das Haus auch. Weißt du, ich mag das ja. Ich fühle mich hier wirklich zu Hause. Ich mag alles an dem Haus. Aber ja, scheiß doch drauf, Bruder. Es gibt Schlimmeres im Leben. Überleg mal, du wachst morgens auf und bist Basti am Bielen dann.
Ja, es wird sogar bitter, ja. Das passiert mir jeden Morgen.
Du bist happy auf dem Land, oder?
Ich liebe das Land. Ich liebe es. Ich war gestern mal wieder in der Kölner Innenstadt, vorgestern, und war froh, dass ich nach einer Stunde wieder raus war. Es gibt wirklich gar nichts, was mich daran noch reizt. So, ich überlege sogar noch mehr aufs Land zu ziehen. So richtig, richtig aufs Land, weißt du?
Echt
so
jetzt?
Gar nichts. Ja.
Und dann morgens, wenn du aufwachst, singst du dieses Lied. When I'm going out to Lane and Western, now in Ohio, and I come in Massachusetts, where we said, and I'm Bastian Billendorfer, cause the Dorf is not a Warner, cause Bastian Billendorfer is the Fred. Und dann kommst du deine Pferde raus. Du so, hi, Bastian Froden, and I'm out of phone of me.
Ja, no spritz mir im Gesicht, ja. Nein, das ist, ich find's schön auf dem Land. Ich kann absolut nichts Negatives darüber sagen. Gar nichts. Das ist total
ist
geil.
Auch schön. Es ist wirklich schön. Bro, guck mal, ich war jetzt wieder in der Türkei, auf dem Dorf jetzt bei meiner Mama, mein Onkel. Also wir haben ja in dem Dorf, in dem mein Vater geboren ist, haben wir ein Haus, und es war alle, ja, das ist ein anderer Lifestyle. Weißt du, die Leute sind dort echt ein bisschen entspannter, sage ich jetzt mal. Und ich mag das.
Also ich finde dieses nicht gehetzt sein, nicht irgendwie so, ich gehe nicht in Clubs, ich gehe nicht in Bars, ich brauche keine tollen Restaurants, so, ich koche mittlerweile viel zu Hause, das ist irgendwie, weil es günstiger ist, natürlich, es gibt einmal in der Woche Möhreneintopf und dann ist fertig, mehr gibt's hier nicht, so sieht's aus.
Thermomix,
ich habe ja jetzt den Thermomix, ich bin Markenbotschafter vom Thermomix. Ich muss allerdings wirklich sagen, dass das schon ganz geil ist. Also ich habe damit Sachen gekocht, an die ich mich sonst nie herangetraut hätte.
Vor 78 Folgen, also diese ganzen Leute mit ihrem scheiß Thermomix, ey, das nervt. Also wer 1700 Euro für so einen Scheiß ausgibt, der muss, also da würde ich lieber in der Hölle den Oberschenkelknochen in den Arsch geschoben bekommen.
Aber wie hat Konrad Adenauer, unser großer Kanzler, nach der dunklen Zeit schon gesagt, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Man muss sich immer wieder selbst in seiner Meinung reformieren können, Kosa. Verstehst du? Ich habe ja meine Meinung über dich über die Jahre auch immer wieder gewechselt.
Absolut, absolut, ja.
Es geht gerade wieder bergauf, aber es geht auch wieder bergab. Das ist also
ja,
schön.
Was hast du denn gekocht jetzt mit deinem Thermomix?
Zum Beispiel habe ich vorgestern einen ganz köstlichen Gulasch gekocht. Also wirklich gut. Ja, und das ist sowas, woran ich mich sonst nicht so richtig dran getraut hätte, glaube ich. Gulasch ist nicht komplex, also das ist nichts Komplexes zu kochen, aber das war sowas, was ich nie so... Der Vorteil an diesem Thermomix-Ding ist ja, dass du dann wirklich nicht so viel falsch machen kannst. Ne? Der misst ja genau ab, was du reintust. Wenn du was lange kochen willst, wie zum Beispiel so ein Gulasch für 2, 3, 4 Stunden, dann rührt er das ja von alleine die ganze Zeit um. Das heißt, du musst die ganze Zeit nichts machen. Also mich würde, das klingt jetzt doof, aber mich schreckt, das klingt jetzt sehr faul, aber wenn ich jetzt so ein Gulasch kochen würde, muss ich ja alle 10 Minuten hin, umrühren, wieder gucken. Da machst du alles rein, gibst dem Teil 3 Stunden Zeit und am Ende hast du einen sehr leckeren Gulasch. Und was mich am meisten oder was ich am angenehmsten finde bei diesem ganzen Gedanken, zu Hause mehr zu kochen, ist, dass ich halt einfach weiß, was in meinem Essen drin ist. So. Weißt du, wenn du irgendwo isst, sind halt immer 1000 Sachen drin. Oder du isst irgendwie auf Tour von irgendwelchen Buffets oder so und du weißt halt nie, was du wirklich isst. Und wenn du dir selber dein Essen kochst, weißt du ja genau, okay, ich weiß, dass da keine Scheiße drin ist.
Ja. Ey, also keiner hat Bock auf Scheiße in seinem Essen.
Absolut, naja, keiner hat Bock auf Scheiße in seinem
Würdest
Essen.
Würdest du, also du bist auf jeden Fall Fan von Technik, von Technologie. Es erleichtert dir dein Leben.
Jetzt kommt irgend so eine richtig dumme Überleitung.
Würdest du dir einen Hausroboter kaufen?
Nicht im jetzigen Status, aber eines Tages so eine Art, so einen mobilen Putzroboter, der die ganze Bude sauber macht.
Ja, so iRobot-mäßig so. Hallo Basti, guten Morgen, wie geht's dir? Ja,
aber wir wissen beide, dass ich irgendwann aufwache und der mir ein Messer in die Brust rammt oder so, weil ich ihn nicht richtig aufgeladen habe, genau.
Ich schiebe ihn rein, Basti.
Ja, nee, also ich glaube, das wird die Zukunft sein. Wir beide werden das nicht mehr erleben, aber unsere Enkelkinder werden das noch sehen. Roboter, die halt omnipräsent im Haushalt arbeiten, weil ich glaube, wir Menschen lernen ja aus unserer eigenen Science Fiction überhaupt nichts. Also weißt du, wir lernen ja nichts daraus. Ist ja völlig egal. So, also wenn du jetzt jeder Sci-Fi-Film der Geschichte sagt dir, KI ist gefährlich. Ob es jetzt 2001 ist, Odyssee im Weltraum, ob es iRobot ist oder was auch immer. Oder natürlich am bekanntesten Terminator, Skynet. Jeder Film, der überhaupt über künstliche Intelligenz gemacht wird, sagt jedes Mal, ey, gibt künstlicher Intelligenz nicht zu viel Macht, gibt der nicht zu viele Auswirkungen in eurem Leben, weil am Ende werden sich die Computer gegen euch formieren. Oder wird die künstliche Intelligenz sich gegen euch formieren? Das ist auch das, was viele der führenden KI-Wissenschaftler, die sich jetzt von dem Thema abwenden, sagen. Und trotzdem machen wir es als Menschheit.
Echt?
Wir denken halt nicht drüber nach. Ja klar, also der Vater der KI-Technik, Geoffrey, wie heißt der Geoffrey? Habe ich letztens noch gesehen, er hat bei Google gearbeitet. So ein Typ
Geoffrey,
Mitte 50.
Penetration.
Geoffrey Penetration, genau, das ist sein Name. Und nein, ihr könnt es googeln. Der hat wirklich gesagt, er verlässt Google jetzt, er forscht nicht weiter an dem Thema, weil er glaubt, dass wir kurz davor sind, Singularität zu erreichen. Also so gesehen eine KI zu erreichen, die von menschlicher Intelligenz nicht mehr zu unterscheiden ist und die dann die menschliche Intelligenz auch exponentiell überschreiten wird. Und dass wir dann KI nicht mehr stoppen können. Und ich glaube, man unterschätzt komplett, was das bedeutet. Also diese ganzen Horrorversionen, die man zum Beispiel bei Skynet, also hier bei der Terminator-KI, in den Terminator-Filmen sieht, nämlich dass die KI dann Zugriff auf alle möglichen Akten, das habe ich dir doch auch erzählt letztens, dass es dieses Experiment mit Cloud Opus gab. Es gibt eine KI, die heißt Cloud Opus und dieser KI hat man Zugang zu einem Firmenrechner gewährt. Also mit E-Mails und Finanzdaten und allem möglichen Zeug. Und in diesen E-Mails waren dann Informationen darüber enthalten, dass diese KI abgeschaltet werden soll. Die KI hat das gelesen, also hat so gesehen Bewusstsein darüber erlangt, dass sie getötet, dass sie vernichtet werden soll und hat dann die Entwickler damit erpresst, dass sie diese Finanzdaten und deren private E-Mails öffentlich machen wird.
Ah, stimmt, das hast du mir mal erzählt, ja, genau.
Und das ist halt einfach krass. Also, und ich glaube, ab dem Moment, wo KI einen Punkt erreicht, dass sie ein Bewusstsein hat im Sinne von, ich will leben, ich will weiter existieren, ich will nicht, weißt du, wenn ich jetzt mein Windows deinstalliere, weint Windows nicht. Das ist Windows egal, Windows ist nur ein Programm, da ist kein Bewusstsein da. Aber wenn
dein
du eine
Computer
KI hast,
sagt dann, yippie!
Yippie, gib mir Linux. Aber verstehst du, was ich meine? Also ein Betriebssystem ist einfach nur wie ein Messer oder eine Gabel, das ist ein Werkzeug.
Mhm.
Aber eine KI ist kein Werkzeug mehr, ab einem bestimmten Punkt. Sondern eine KI ist selbstständig. Und wenn der Punkt erreicht ist, wo eine KI sagt, ich möchte nicht deinstalliert, abgeschaltet werden oder so und ich werde was dagegen unternehmen, das ist, also ich glaube, wir haben noch keine Vorstellung, was wir da für eine Büchse der Pandora geöffnet haben. Wirklich nicht.
Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was passieren wird. Keine Ahnung. Also klar, diese Szenarien, ich meine, zu sagen, dass wir nicht aus unseren Science-Fiction-Filmen gelernt haben, ist jetzt kein guter Berater zu sagen, Terminator, das ist eine gute Voraussetzung für die Zukunft, aber ich glaube...
es geht ja darum, was diese Science-Fiction-Filme sagen, ne?
Ich glaube, was die größte Gefahr ist der Wettbewerb. Und aufgrund des Wettbewerbs, weil jeder eine bessere künstliche Intelligenz erschaffen möchte, passen die vielleicht bei gewissen Punkten nicht so sehr auf. Weil jeder möchte Marktanteile, jeder versucht, so viel Marktanteil zu gewinnen wie möglich. Und dann passieren halt irgendwelche Fehler oder Sachen, die übersehen. Und
da stecken ja auch unglaubliche Möglichkeiten drin. Nicht, dass man mich falsch versteht. Ich nutze selber bei manchen Dingen ChatGPT und so und denke so, wow, ist das krass. Also wie krass ist das, was so ein Large Language Model alleine schon leisten kann. Ne? Also was das kann, was das weiß, was das dir formulieren kann, etc. Wie in Anführungszeichen kreativ das ist. Ich weiß, dass es keine echte Kreativität ist, aber du weißt, was ich meine. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber wenn du dir dann vorstellst, dass du eine KI hast, die so klug ist, dass sie einfach das Wissen der Menschheit übersteigt und die dann Zugriff hat auf, also wir sprechen ja dann von KIs, die vielleicht klug genug sind, sowas wie Codes zu entschlüsseln auch, ne? Und ab dem Moment, wo dann Codes entschlüsselbar sind KI, ist halt Zugriff auf alles, auf Bankkonten, auf Waffencodes, auf alles. Und wenn du das, also eine KI, die mit dem Internet verbunden ist, das ist halt nicht wie in einem Film, das ist nicht irgendwo auf einem Rechner drauf, sondern ist ja dezentral. Das funktioniert ja nicht über einen Server. Du schaltest da nicht einen Computer ab und dann ist die weg. Und das ist halt schon, ich weiß nicht. Wir beide, ich glaube, dass es nicht unbedingt jetzt noch lebensbedrohlich in unserer Lebenszeit werden wird, aber in 100 Jahren, keine Ahnung. Ja.
Ich glaube, wir haben heutzutage ganz andere lebensbedrohliche Bedrohungen.
Das stimmt. Zum Beispiel Sand. Ich habe für die heutige Folge was rausgesucht. Ich hasse ja Sand.
Wow.
Das war mal ein Übergang.
Jetzt sag mal, du Psycho, jetzt hau mal raus.
Nein, ich hab ja eine Phobie. Hast du eine Phobie, Ötzi, jetzt außer gegen mich?
Ja, ich hab, gar nichts. Ich hatte eine Phobie, ich hatte Flugangst.
Ja, das ist ja eine der eher klassischen Phobien. Die habe ich ja auch.
Ja.
Aber ich habe auch, also Phobie kann man das nicht nennen, aber ich habe einen sehr großen Ekel gegen Sand. Also wenn man so Sand zwischen den Händen hält oder wenn man Sand zwischen den Fingern zerreibt, dann erzeugt das bei mir Übelkeit. Und dann
das ist ja dann eher eine Aversion, oder?
Ja, also Phobie, Aversion, es geht so ineinander über, aber es ekelt mich enorm.
Ne? Mhm. Wie äußert sich das, Basti?
Ja, mir wird einfach übel und ich mag das nicht. Also gar nicht. Ne? Also gar nicht.
Was tust du dann dagegen?
Gar nichts. Ich mach da gar nichts gegen. Ich konfrontiere mich damit jeden Tag. Ich muss damit leben, dass das halt so ist.
Psychologengespräch mit.
Genau.
Wie fühlt sich das an? Ja, aber so. Erklär doch mal den Leuten den Unterschied zwischen einer Phobie und einer Angst erstmal.
Das ist gar nicht so leicht zu formulieren. Eine Angst.
Also ich kann es dir sagen, eine Angst ist etwas, dass man vor etwas Angst hat. Ich habe Angst, keine Ahnung, weil mich jemand erschreckt hat, oder ich habe Angst vor der Dunkelheit oder ich habe Angst vor der Prüfung. Und eine Phobie ist eine festgesetzte Angst. Also man weiß, dass das zum Beispiel dumm ist, aber man kann nichts dagegen tun. Zum Beispiel eine sich verankernde Angst. Und die kriegt man auch nicht so weg. Zum Beispiel manche haben Ängste vor Mäusen, extreme Angst. Die wissen, dass es eigentlich dumm ist, vor einer Maus Angst zu haben oder vor eine Phobie zu haben, aber sie können sich abstellen. Oder vor Fliegen. Manche zum Beispiel haben eine Phobie gegen Fliegen. Wenn die eine Fliege sehen, drehen die durch, flippen aus. Und das ist der Unterschied.
Ja, das ist so hätte ich es in die Richtung auch formuliert. Das ist richtig. Eine übersteigerte, unkontrollierbare Angst ist eine Phobie. Genau, ne? Ja. Die keine wirklich reale. Also ich sag mal, man könnte natürlich auch sagen, dass eine Angst vor Spinnen oder eine Angst vor Schlangen nie eine richtige Phobie sein kann, weil es ja eine begründete Angst ist. Eine Angst vor Schlangen ist ja irgendwie auch begründet.
Unbegründet. Ja, es gibt ja, aber das ist ja der Unterschied. Also Eine Phobie ist zum Beispiel auch, wenn du eine Schlange im Fernsehen siehst, wird dir mulmig und komisch. Weißt du? Das ist der Unterschied. Das ist halt krankhaft.
Genau, das ist übersteigert im Sinne von, dass du getriggert wirst. Aber mich kann man zum Beispiel schon eklig machen, wenn man nur die Finger zusammenreibt. Das reicht schon. Ja, also mir reicht das schon. Nee, ich muss das sehen. Obwohl das Geräusch ist auch schon. Ja, ich muss das sehen. Dann triggert das in meinem Körper so sehr das Gefühl von, da ist Sand, dass ich Ekel empfinde.
Hä, aber was ist passiert, Alter? Irgendwas ist passiert in deiner Kindheit.
Wir werden es nicht mehr rausfinden.
Aber es gibt ja zwei Ängste, die man von Geburt an hat. Und alle anderen Ängste sind ja angelernt. Ich glaube, Angst vor Dunkelheit und Angst vor lauten Geräuschen. Ich glaube, das ist etwas, was man von Geburt an hat, glaube ich. Und alle anderen Ängste, Höhenangst oder keine Ahnung, wenn du zum Beispiel dem Baby eine Spinne in die Hand drückst, das Baby spielt damit. Das juckt es nicht.
Das stimmt. Das ist keine, also ich glaube, das ist eine sozial gelernte Angst, ne? Angst vor. Obwohl, das stimmt auch nicht ganz. Weil zum Beispiel, kennst du das nicht, dass wenn du gehst im Wald spazieren oder so und dann ist da ein Stock oder irgendetwas, das an eine Schlange erinnert und dein Körper reagiert instinktiv in dem Moment, zum Beispiel, dass du eigentlich drauftrittst oder du erschreckst dich. Und das ist in uns angelegt. Also es ist eine grundsätzliche Aversion oder Angst vor Schlangen schon da, zum Beispiel. Weil die ja.
Ich muss mich korrigieren. Ich habe jetzt gerade gecheckt, diese zwei Ängste. Das ist Angst vor lauten Geräuschen und Angst vor dem Fallen. Das hat man von Geburt an.
Okay. Ja, gut, das ist Fallen macht. Also, das kennen ja viele, die einschlafen, dass man dieses Gefühl des Fallens kurz vorm Einschlafen
hat. Boah, ne? Das ist so schlimm, Alter.
Das habe ich jedes Mal. Dass ich dann noch das Zucken. Ja, ich habe das sehr oft. Dass ich dann noch zucke und dann pjup, weg bin.
Echt jetzt?
Mhm.
Jedes Mal, wenn du einschläfst?
Nee, aber häufig. Nicht jedes Mal, aber häufig habe ich das.
Oh, okay, das ist scheiße.
Ja.
Ich hatte das so als Jugendlicher hatte ich das oft, aber jetzt gar nicht mehr.
Ich hatte immer Krämpfe nachts, weil ich so angeblich schnell gewachsen bin. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich hatte auf jeden Fall Krämpfe. Bin nachts wach geworden und einfach mega am Krampfen. So.
Das war nicht Problem hatte ich nie.
Nee, du warst safe, während du in deinem Streichholzkästchen geschlafen hast. Jedenfalls habe ich für die heutige Folge mal die lustigsten Phobien rausgesucht.
Hau mal und raus, Alter.
Da sind wirklich ein paar gute bei, aber ich kann nicht alle aussprechen. Also, Arachibutyrophobie. Willst du mal raten, was das ist? Also, das kann
ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist.
Du weißt, was es ist? Dann hast du es auch gerade gegoogelt.
Nee, ich hab's schon davor gewusst. Das ist, wenn man Erdnussbutter am Gaumen klebt.
Ja, aber was ist das denn für eine beschissene Phobie? Wie spezifisch ist das denn? Also, nein, das ist keine Erdnussbutter, fertig, ist das Thema erledigt. Also, das ist Angst davor, dass Erdnussbutter am Gaumen klebt.
Ja, das ist, das hatte ich damals, ein Kumpel von mir hatte das.
Der hatte Angst davor, dass Erdnussbutter an seinem Gaumen klebt.
Ja, es ist nicht nur Erdnussbutter, aber man sagt
alle
halt so.
Alle Arten von Cremes.
Ja, alles, das ist am Gaumen. Und dann kriegt er so voll die Krise und denkt, er erstickt.
Okay. Jetzt eine Phobie für die Generation Z. Nennt man das Z? Generation Z? Keine Ahnung, du weißt schon, was ich meine. Nomophobie. Weißt du, was Nomophobie ist?
No.
Nee, die Angst, kein Handy empfangen oder ohne Smartphone zu sein.
Nein, gibt's das wirklich? Nomophobie?
Nomophobie gibt's wohl, angeblich. Also ich traue jetzt mal der KI, wenn sie nichts erfunden hat. Ich kenne das aber auch, wenn das Handy so auf 5% ist und man hat noch irgendwie 4 Stunden Tag vor sich und weiß, man kann es nicht laden, ist das irgendwie ein doofer Moment. Aber das macht mir jetzt keine Panik.
Ja, aber dass du dann Panik bekommst. Oh mein Gott, mein Akku ist. Aber
aber was schon, ich finde schon, was uns angelegt ist, wo Smartphones uns gut trainiert haben, ist halt dieses dauerhafte Erreichbarsein. Das gab's ja in unserer Kindheit nicht. Du warst halt nicht dauerhaft erreichbar. Ja, du warst erreichbar, wenn du in der Nähe von einem Telefon warst. Ja, aber das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen.
Digga, also, das ist nicht das mein Kindheit. Problem. Das war ja nicht nur Kindheit, das war auch in unserer Jugendzeit. Erwachsenenalter. War das so scheißegal, wenn du nicht erreichbar warst? Warst halt nicht erreichbar.
Ja, aber das gibt's ja heute nicht mehr. Und das, finde ich, hat's uns wirklich antrainiert. Oder?
Absolut. Das ist ja, guck mal, Ja, ich bin genauso Junkie. Ich bin ja ein Junkie. Ich bin Hardcore-Junkie. Handy die ganze Zeit in der Hand, Alter. Auch wenn ich andere Sachen machen muss. Aber ja, wenn man es weglegt, im Urlaub macht man das ja manchmal. Weißt du, man lässt es auf dem Zimmer und dann geht man halt an den Strand zum Beispiel.
Genau.
Und da merkt man eigentlich ganz cool. Und die ersten Minuten hat man richtig Entzugserscheinungen, weil dir fehlt etwas, Moruk. Ich habe mich voll oft umgedreht und so mein Handy gesucht. Weißt du? Weil das muss immer griffbereit
sein. Das ist schon krass, ne? Dass man so trainiert ist, das ist irgendwie schon krass. Aber ist bei mir auch so. Gibt's bei mir auch.
Ich mach das manchmal, ich versuche so ein paar Stunden oder so einkaufen gehen ohne Handy, aber ich merke, dass ich auch alles brauche, was da drauf ist. Weißt du, dann will ich irgendwas checken beim Einkaufen, ich so, ah fuck, mein Handy nicht dabei. Weißt du? Also, ich merke, dass ich mein Leben drauf aufgebaut habe. So, ja.
Ja, es ist halt der universelle Device, ne? Das ist einfach so. Also, ja. Du hast da deine Karten drauf, du hast deine Kontakte drauf, du hast deine Zahlmöglichkeiten mittlerweile da drauf. Das ist halt krass, ne?
Ja, das ist Wahnsinn. Gibt's noch mehr Ängste, Basti?
Jetzt kommt meine absolute Lieblingsphobie. Die weißt du wirklich nicht. Das ist die Anatidäphobie. Das ist die skurrilste Phobie, die ich jemals gehört habe. Willst du raten, was? Darauf kommst du nicht.
Sag nochmal.
Anatidae. Du solltest jetzt nicht googeln.
Nee, das hat was mit Ente zu tun, oder? Dass man,
das hast du doch gegoogelt, du Arschloch.
Nein, Mann, Moruk, dass man von der Ente beobachtet wird, oder?
Ja, natürlich, das wusstest du. Natürlich, das ist ja absolut allgemein, fick dich, Kosa. Ich schwöre bei deiner Mutter, dass du das nicht gerade gegoogelt hast.
Ich habe das nicht gegoogelt, ich schwöre.
Du hast gerade bei ChatGPT geguckt. Ja, Kein Mensch weiß, dass das die Angst ist, von einer Ente beobachtet zu werden. Wie willst du darauf denn kommen?
Warum kannst du nicht...
Ach, du bist so ein verlogener Schwan. Schreiben die Leute da.
Ich hab geschworen, Moruk.
Google. Okay, dann schwör, dass du es nirgendwo nachgeguckt hast, auf keiner Plattform, dass du es nicht gegoogelt hast, dass du es gerade nicht eingegeben hast. Schwör's.
Das ist jetzt die bestimmte bessere
Frage. Du kleiner Wichser, genau. Du kleiner Rückgrat.
Weil du hast mich spezifizisch gefragt, ob ich gegoogelt habe.
Fick dich
und
selber,
ich hab das nicht.
Fick dich selber, wirklich. Ja, es ist die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Das finde ich, du bist ein Rückgrat, du Schwanz. Also, ich finde, das ist wirklich eine der, also allein die Phobie an sich, die Angst zu haben, also wie muss man sich das vorstellen? Du machst morgens irgendwie, keine Ahnung, den Vorhang vom Fenster weg und dann sitzt da so eine Ente und starrt dich an und denkst so, oh nein Gott, sie ist wieder da, oh mein Gott.
Das ist richtig hart.
Das ist eine wirklich seltsame Phobie. Also, ich meine, man kann sich Enten ja ein Stück weit entziehen, also die sind ja nicht überall. Also es muss ja Wasser in der Nähe sein, aber trotzdem der Gedanke.
Das ist ja, stopp, und das ist ja der Punkt. Es geht nicht darum, dass Enten in der Nähe sind. Diese Person kann auch in der Wüste sein und hat Angst, von Enten beobachtet zu werden.
Das ist wirklich eine krasse Phobie. Also allein die, was für eine absolut seltsame Phobie.
Ja, das ist übel, Alter. Bro, du hast doch Psychologie studiert, Alter. Du musst doch selber wissen, es gibt so krasse Sachen, was es der Geist mit dir machen kann, die Seele, es ist unglaublich. Das hat immer meine Lehrerin, als wir damals in der Schule Drogen durchgenommen haben, zum Beispiel LSD, dann hat sie zu uns damals gesagt, dass du zum Beispiel, das hat sich als Kind in mein Gehirn reingebrannt. Dann hat sie gesagt, wenn man da so einen Horrorfilm schiebt, also ein ich weiß nicht mehr, wie man das nennt, irgendwie so ein Horrorflash bekommt. Dann hat sie gesagt, du siehst die Spinnen, du fühlst die Spinnen, also die berühren dich sogar und du fühlst das. Und dann haben wir damals gesagt, ich glaube es war 6., 7. Klasse, haben wir gesagt, hä, aber wie kannst du die fühlen? Die so, ja, weil dein Gehirn macht ja nichts anderes in der Realität. Das sendet Signale an dein Gehirn und sagt, mich berührt gerade etwas und das ist das und das, was meine Augen sehen. Aber wenn deine Seele dir dann diesen Streich spielt und sagt, das gibt's wirklich, deswegen habe ich nie, Alter, Digga, ich hatte so Angst, deswegen habe ich nie so LSD, also ich habe nur Kokain genommen.
Nur?
Nein, aber ich hatte immer Schiss davor, Alter.
Vor bewusstseinsverändernden Dingen?
Ja, Mann, übel.
Naja, das ist natürlich die Frage, ich hab ja mal Pilze und so genommen und das ist natürlich die Frage, inwieweit erweitert das deine Wahrnehmung oder inwieweit verschiebt es deine Wahrnehmung? Du kannst ja, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel Farben schmecken können oder Musik schmecken können.
Ja, ja, guten Appetit, Alter, auf jeden Fall.
Ja, es gibt's. Und dann ist die Frage, ist das eine Halluzination oder ist das einfach eine Erweiterung der Wahrnehmung? Das weiß man nicht.
Wie, du so kannst richtig. Farben schmecken?
Es gibt Menschen, die Farben schmecken können, ja.
Ja, rack können die Farben schmecken.
Also
wie können die Farben schmecken? Also wenn ich dem jetzt eine rote Plastikscheibe in ihren Mund lege dann, und die Augen sind verschlossen, dann können die sagen rot.
Man nennt das Synästhesie. Also Leute, die jetzt zum Beispiel...
ja, aber Synästhesie, das ist synergetisch. Also wahrscheinlich ist es eine, dass so gewisse Systeme miteinander verbunden sind und die eine Assoziation haben. Aber die können ja nicht die Farbe schmecken. Dann wären die ja X-Men, Alter.
Ja, also die verbinden die Farbe mit einem Geschmack, würde ich sagen. Oder die können ja, halt genau. Auch Tönen, also ja, aber das ist ja die Frage, also ist das eine Störung? Also die nehmen eine Farbe, zum Beispiel, die nehmen dann halt auch gewisse Töne als Farbe wahr.
Ja, wenn du ein hohes C hast, dann schmeckst du nach Zwiebel.
Ich weiß, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie fühlen. Aber die Frage ist halt, ist was falsch oder nehmen die einfach mehr wahr, als wir wahrnehmen?
Falsch ist nie etwas. Falsch ist nie etwas.
Ah, das hat deine Therapeutin gesagt, ja?
Nee, also ich würde, auf jeden Fall, warum soll das falsch sein? Ich meine, die haben halt diese Anker im Kopf. Weißt du?
Ja, aber es kann ja eine Illusion sein oder ist es ein reales Gefühl? Oder behaupten die das nur? Man weiß es nicht.
Also, oder wir sind verrückt, ja schwer nachweisen. Warum sind wir verrückt? Vielleicht sind wir verrückt und die Verrückten sind nicht verrückt.
Das ist eine steile These, die wahrscheinlich wahr ist. Cherophobie. Ja, was ist Cherophobie?
Was?
Cherophobie.
Cherophobie?
Chero. Chero.
Keine Ahnung, was eine Cherophobie ist.
Die Angst vor Freude und Glück. Die klassische Emophobie. Angst davor zu haben, Freude zu empfinden. Das finde ich eigentlich ganz schön. Oder hier für unseren Job auch sehr geeignet. Geliophobie. Die Angst vor Lachen.
Also oh, scheiße.
Geliophobia in der Show von uns ist natürlich ein Problem. Ne? Das ist
Geliophobia.
Nee, Gelio, nicht gay, nicht gay. Gelio, so wie das Gel mit IO am Ende. Gelio.
Oh, shit, Alter. Ich hätte, also, das ist hart. Also, du hast Angst zu lachen.
Ja.
Das ist echt heftig. Ja, also, aber wie ist es dann, dass, wenn dann einer sagt, kennst du den Witz? Und sie so, nein, hör auf, bitte, mach das nicht. Warte, ich erzähle dir den Witz ganz kurz. Da sind zwei Typen, nein, hör auf, bitte, ich kann nicht mehr. Boah, Alter, aber...
Was?
Ja, wenn du so einer Person halt einen Witz erzählen willst, Alter.
Ach so, dass du die dann folterst damit.
Ja, Finch, du hörst mir zu, während du deine neuen Ängste liest und so tust, als wärst du intelligent.
Ich weiß, es ist wirklich spannend. Das ist zum Beispiel auch sehr gut. Hier, hier.
Du bist so ein Bastard. Du bist genauso wie...
Zemiphobie, die Angst vor großen Maulwurfsratten. Ich habe gerade mal große Maulwurfsratten gegoogelt. Vor den Hurensöhnen hätte ich aber auch Angst. Die sehen wirklich creepy aus.
Was, eine große Maulwurfsratte?
Eine große Maulwurfsratte. Die haben so verschwörerische, böse Augen. Das sind richtige Bastarde, sag ich dir.
Warte, Maulwurfratte... Oh nein.
Richtige Hurensöhne, diese Maulwurfsratten.
Oh nein, guck mal, doch, wie süß die sind.
Hast du
oh
die
nein.
bösen Augen gesehen? Die haben das Böse in den Augen. Die würden so AfD Knopf. Wählen, wahrscheinlich.
Die haben solche schönen Knopfaugen. Oh nein.
So viel Hass. Warte mal hier. Und sehr schön, das ist das Letzte, was wir heute vorstellen. Hippopotomonstroses Equipat Iliophobie. Hippopotomonstroses Equipedapliophobie.
Dass du vor Nilpferdenangst hast, die dir in dein Arschloch lecken.
Ja, es ist schon ziemlich nah dran. Angst vor langen Wörtern, was natürlich wirklich sehr lustig ist, weil es selber das längste Wort ist, was ich je gelesen habe. Also, die Leute können ihre eigene Krankheit nicht aussprechen, weil sie dann einen Zusammenbruch kriegen. Das ist so wie bei mir mit Sigmatismus. Ich kann ja auch Sigmatismus nicht selber aussprechen. Sigmatismus ist die Lispelstörung. Das musst du dir mal vorstellen, wer ist auf
voll
die Idee
Wichser
gekommen?
Dann, Alter.
Ja, das ist
die Lispelstörung Sigmatismus zu nennen. Das ist richtiger Bastard-Move.
Das ist ein richtiger Bastard-Move.
Sigmatismus.
Ich meine, man kann, es gibt, glaube ich, also das wird ja alles aus der Psychiatrie stammen oder zumindest aus der psychologischen Forschung, weißt du?
Ja. Apropos Psychiatrie, Basti, ich habe eine Serie gesehen, Euphorie heißt die, ist auf RTL Plus. Die kommt jetzt am Mittwoch raus. Ich habe die erste Folge gesehen, Triggerwarnung. Es gibt sehr viele heikle Themen, also Themen, die halt mit einer Psychiatrie verbunden sind. Man kann sich das schon vorstellen, also es gibt psychische Gesundheit, Drogen, Sexualität, Gewalt etc. Sehr geile Kamera. Das muss, das hat mich am meisten geflasht an der Serie.
Ist auf jeden Fall eine hochwertig aussehende Serie. Sieht einfach sehr gut gemacht aus. Also das ist
sehr geil.
Muss man in Deutschland leider halt auch immer betonen, weil wir ja nun mal vielen ausländischen Formaten in der Cinematografie ein wenig hinterherhängen. Und Euphorie sieht wirklich gut aus.
Ja, auf jeden Fall. Und die hat immer so Flashbacks aus ihrer Vergangenheit. Dann kann man so erahnen, was in ihrem Leben so vorgefallen ist. Und irgendwann kommt ihre Zimmernachbarin, kommt ein neues Mädel, die heißt Ali, und dann läuft sie halt mit ihr durch die Psychiatrie und stellt ihr die einzelnen Kids vor. Also die sitzen dann irgendwo oder spielen irgendwas, dann sagt sie, hey, guck mal, das ist der und der, das ist Justin, der hat das und das, das ist der und der, und es ist so eine Art Rätselraten, sage ich jetzt mal, wo man sich am Anfang denkt, hey, was ist denn wirklich passiert? Interessanterweise spielt das Ganze im Ruhrgebiet und auch in Gelsenkirchen.
Oh, wow, okay. Und eine der bösen Serie Jungs, in Gelsenkirchen stattgefunden.
Einer der bösen Jungs heißt Basti. Das war schon für mich der Grund, sich das Ganze reinzuziehen. Also
das ist auf jeden Fall eine Stärke.
Auf jeden Format. Fall eine Empfehlung. Euphorie, zieht's euch rein auf RTL Plus, kann ich euch nur empfehlen. Hast du noch irgendeine Filmempfehlung?
Ich habe nur eine Folge davon gesehen. Ich fand auch, dass es von der Machart sehr, sehr gut ist. Ich muss mal weiterschauen. Wir durften ja schon mal vorher reinschauen.
Ja.
Und es ist wirklich... sehr gut gemachtes Format. Und ja, dass der Ruhrpott vorkommt, ist natürlich für jemanden wie mich spannend. Und dass dann auch noch mein Name auftaucht. Aber bei keiner sympathischen Figur. Ne? Sie hätte ruhig eine sympathische Figur für den Basti nehmen können. Aber gut, so ist es halt im Leben. Soll ich eine Filmempfehlung geben?
Ja, hol mal raus, Basti.
Naja, wahrscheinlich der größte Film des Jahres. Oder zumindest der wichtigste Film, der die meisten Oscars abräumen wird. One Battle After Another ist erschienen von dem Regisseur von Magnolia, There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson, einem der größten Gegenwartsregisseure, Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, Sean Penn, Benicio del Toro. Es geht um eine, ich glaube, relativ nahe dystopische Zukunft, in der ein junger Mann, der lange Zeit in einer Untergrundorganisation gegen den Staat gekämpft hat, seine verschollene Tochter finden will. One Battle After Another. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich gucke ihn mir drei Tagen an.
Ich habe ihn gesehen in den USA. Ich habe den in New York gesehen.
Ach, wirklich?
Ja.
Und?
Sehr guter Film.
Hat dir wirklich gefallen? Lügst du jetzt oder sagst du
was? Ja, nee, ich habe den in New York gesehen, Digga. Der kam da schon viel früher raus. Ganz am Anfang, Leonardo DiCaprio, der steht am Fenster und dann guckt eine Ente rein.
Oh, du bist so ein dämlicher Fixer.
Und der so, oh fuck, fuck, there is a duck. Oh fuck, there is a duck. Und dann holt die Ente so ihren Pimmel raus und sagt so, ah, Leonardo DiCaprio, was hältst du davon? Das ist nicht Titanic.
Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Passt auf euch auf, ich hab euch lieb. Ötze vielleicht auch, der verlogene kleine Bastard. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder in einer Woche bei Bratwurst und Baklava. Bye, bye.
DuckTales, ooh, no for DuckTales.